Willkommen, Frau Maja. Schön, dass Sie da sind. Wenn Sie in Hamburg sind und Sie gehen an der Alster spazieren, dann kommen Sie an der Hochschule für darstellende Künste vorbei. Die gibt es noch immer. Woran erinnern Sie sich, wenn Sie da spazieren gehen?
Natürlich an meine Lehrer, nicht? Also an Professor Eduard Marx, an seine Frau, die Anne, an eigentlich viele Lehrer,
die auf der Schule. Wie war denn die Aufnahmeprüfung für Sie?
Die Aufnahmeprüfung.
Sie sind ja einmal durchgerauscht bei Volkwangs, nicht? Da sind Sie durchgerauscht.
Nein, oder? Da bin ich nicht durchgerauscht. Und zwar, da wusste man nicht, in welche Klasse man mich stecken sollte. Weil ich also schon so perfekt war in meinem Spiel, sagte der Direktor unten, der sich das angeguckt hat, sagte, sagen Sie mal, wir wissen gar nicht, in welche Klasse. Oder mehr als Frage hatte er das gestellt. Mhm. In welche Klasse sollen wir Sie denn stecken? Und dann war ich natürlich ziemlich hilflos und habe also die Schultern gezuckt und habe gesagt, ja, das weiß ich nicht. Und dann sagt er, na ja, wenn Sie das nicht wissen, die nächste bitte. So hart
das
war
ist
das.
Hart.
Ja, so hart.
Und in Hamburg, wie war es in Hamburg?
Ja, in Hamburg, Eduard Marx hat gesagt, wir Westfalen, wir müssen doch zusammenhalten. Er kommt ja auch aus Westfalen.
So einfach war das.
Und
in
dann
Hamburg.
Hat er zum Beispiel immer gesungen.
Ja.
Also er wollte mich ermuntern, dann hat er immer gesungen, wir Mädchen aus Westfalenland. Ja, und dann war man animiert, gut zu spielen, ja.
Ihre erste Rolle war eine Hexe, wenn ich das richtig gelesen habe. Bei Hänsel und Gretel waren Sie eine Hexe, Sie waren...
Das war auf dem Gymnasium.
Also 13 Jahre alt, ja.
Das zähle ich aber noch nicht als Beruf. Das war also Laienspielschar.
Aber die Bühne hat Sie da gepackt.
Ja, das ist wahr. Ja.
Woran lag das, dass Sie als kleine 13-jährige Hexe gedacht haben, das ist mein Leben, die Bühne will ich?
Das wollte ich schon vorher. Also das wollte ich eigentlich schon, solange ich überhaupt denken kann. Schon also als, ich hatte zum Beispiel Puppen in der Kindheit und die mussten also immer tanzen. Und die mussten Spagat machen und die mussten im Theater auftreten. Also dieser Spieltrieb, der war von Anfang an da. Also soweit ich mich zurückerinnern kann, war immer dieser Spieltrieb da.
Ihr Adoptivvater, wir müssen über den Adoptivvater reden, wir kommen nachher zu Ihrem leiblichen Vater, der war aber dagegen. Ne?
Ja,
der hat gesagt,
ja.
Schauspielerei ist kein anständiger Beruf.
Ja, Flausen im Kopf, nicht? Brotlose Kunst. Ja, und dann war natürlich die Ansicht der Menschen damals, also man darf nicht vergessen, der Papa war ja im Ersten Weltkrieg schon als Heizer gefahren auf der Nassau und der hatte also den Ersten und Zweiten Weltkrieg erlebt, also hatte viel erlebt. Und hat natürlich, also von Schauspielerei, das war so entfernt wie der Himmel. Und dann sagte er, mein Gott, nochmal, das kann man nicht machen. Das ist also Schminken, ein Mädchen schminkt sich nicht. Und dann läuft sie da halb nackt auf der Bühne rum. Unmöglich, das geht überhaupt nicht. Also er hatte einfach eine völlig andere Vorstellung auch von dem Beruf.
So süß, wenn Sie sagen, der Papa, aber es war ja Ihr Adoptivvater.
Ja.
Aber zu der Zeit war es noch
mein
Ihr Papa.
Ja, als Kind war es mein Papa.
Wir kommen absolut. Gleich nachher auf die Wende, wann das anders für Sie wurde.
Ja.
Was wollte denn Ihr Papa?
Was mein Papa wollte?
Was Sie werden sollten. Was wollten Sie werden?
Ja, Stenotopistin, Krankenschwester, normaler bürgerlicher Beruf.
Und dann wurden Sie Arzthelferin.
Dann wurde ich, ja, das sollte ich. Also ich sollte einen bürgerlichen Beruf haben.
Ja.
Und den habe ich mir dann selber ausgesucht. Da habe ich gedacht, dann habe ich mit Menschen zu tun. Wenn ich auf dem Büro säße, dann ist das ja so einsam, ne? Oder meine Schreibmaschine, also das ist so einsam. Aber mit Menschen zu tun haben, das fand ich immer interessant.
Könnten Sie denn heute noch Blut abnehmen?
Ja, könnte ich. Ein kleines Labor habe ich gemacht, nicht das große. Ich darf also, Herr, wer will mir seine Ader anvertrauen? Holen Sie mal die Spritze raus, dann gehen wir gleich zur Sache. Das ist kein Problem, abnehmen ist kein Problem. Man darf nur nicht intravenös. Das darf man nicht als Arzthelferin. Mhm. Das macht der Arzt.
Sie selber?
Sie wissen, ein paar Begriffe habe ich noch behalten.
Ja, aber intravenös ist schon...
Ja, schon ganz toll. Ne? Ja, und dann musste ich vor allen Dingen, da musste ich ja immer Campolon spritzen gegen Lebergeschädigte. Und da kam mal der Nachbar, der mich nur als kleines Kind kannte. Und dann musste ich ihm so eine Spritze geben und habe ich gesagt, na, Herr Bergmann, vielleicht heißt er auch anders, ich habe den Namen vergessen, Herr Bergmann, nun lassen Sie mal die Hose runter, ich muss den äußersten, obersten Quadranten, zack, rein hinten, damit.
Zack.
Oh. Ja. Und geübt habe ich das immer an einer Flasche mit einem Korken, hat der Arzt gesagt, nicht langsam stechen, das tut weh. Ansetzen, den Ballen ansetzen und dann zack, rein und dann tut es nicht weh. Und so habe ich das geübt, den Widerstand zu überwinden.
Am Haben Korken. Sie das mal in der Lindenstraße spielen müssen?
Nein, nie.
Kommt
ich bin
noch.
Ja die Mutter, ich bin ja die Mama.
Na ja, Sie dürfen
die Mama gibt keine Spritzen, die streichelt nur. Oh. Die Seele,
oh.
Der Mensch, die streichelt nur.
Wunderbar. Mit 16 Jahren haben Sie erfahren, dass der Papa, den Sie bisher Papa genannt haben, gar nicht Ihr Papa ist, dass das nicht Ihre Eltern sind. Wie haben Sie das erfahren?
Ja, das war eine sehr unschöne Situation, weil ein Mädchen neu in unsere Klasse kam. Ich war auf dem Gymnasium und sie sagte eben auf dem Schulhof zu irgendeiner Gelegenheit, du hast ja gar keine richtigen Eltern.
Woher wusste die das?
Von der Nachbarin. Die haben das alles mitgekriegt. Die haben natürlich gesehen, dass die Lausens plötzlich ein Kind hatten. Und die Mama war ja nie schwanger. Und dann wusste man, dass ich das Kind war, in Pflege, später adoptiert. Mhm. Und die Maria ging in meine Klasse. Und die hat natürlich dann, die wussten das alle. Die ganze Klasse wusste das.
Und sie plötzlich auf dem Schulhof erfahren sie, das sind nicht meine Eltern.
Weil ein neues Mädchen in die Klasse kam. Die Klasse wusste das. Aber das, für das neue Mädchen war das eine Sensation. Mhm. Und wie Mädchen in der Untersekunde sind, die plappern gerne. Mhm. Die wissen was, sie wissen was.
Aber das war ein Schock, oder?
Natürlich, ja, natürlich. Und dann dachte, habe ich also die Welt nicht mehr verstanden.
Wissen Sie noch, wie Sie nach Hause gegangen sind, nachdem Sie diese Botschaft... Ja. Ich meine, plötzlich ist Ihre Mama und Ihr Papa, Sie wissen, das sind die gar nicht.
Ja, das ist eine schreckliche Situation für ein junges Mädchen in der Pubertät. Und das kann man gar nicht verstehen, dass also 14 Jahre lang war die Mama und der Papa und plötzlich sollen die das nicht mehr sein. Mhm. Und darum habe ich immer dafür plädiert, dass man es den Kindern früh sagt. Also wenn man ein Kind adoptiert, soll man es früh sagen. Also wenn man merkt, das Kind kann das verstehen, dann kann man sagen, andere Kinder können sich ihre Eltern nicht aussuchen. Aber wir haben dich ausgesucht. Das ist ein besserer Umgang. Das ist wichtig, wichtig.
Was wussten Sie denn mit 16 Jahren über Ihre Vergangenheit und Ihre Kindheit?
Ja, gar nichts. Ich war bei den Eltern groß geworden, ich wusste gar nichts.
Sie erinnerten, konnten auch nicht erinnern, dass Sie im Waisenhaus waren? Das hat Ihnen auch niemand erzählt?
Nein, das wusste ich nicht. Weil ich war zu klein. Also ich bin ja mit einem Jahr schon zu der Familie gekommen.
Das hat Ihnen auch niemand erzählt, dass Sie
dort waren? Nein, die haben unheimlich dicht gehalten.
Wir sind nochmal bei den 16-jährigen Mädchen. Mir ist noch nicht klar, wie man als Mädchen dann zu seinen Eltern geht, die doch nicht die Eltern sind. Wie haben Sie reagiert? Haben Sie sich zurückgezogen, eingeschlossen? Waren Sie wütend?
Ja, das ist natürlich sehr kompliziert. Nicht? Das kann man im Grunde nicht so mit zwei Sätzen abhandeln. Ich kam nach Hause und habe gesagt, Mama, du bist ja gar keine Mama. Das sagt die Maria, sagt das. Und sie war natürlich auch verzweifelt und hat so ein bisschen hin und her navigiert und gesagt, doch, ich bin die Mama. Nein, der Papa ist der Papa. Nein, der Papa ist nicht der Papa. Also es war sehr Verwirrung dabei. Mhm. Und das ist natürlich so etwas, wo man plötzlich in eine Rolle gedrängt wird, wo man plötzlich sich von außen fühlt und beobachtet. Und denkt, das kann doch gar nicht sein. Das ist so, man betrachtet das plötzlich von außen und kriegt plötzlich einen Abstand, eine Distanz, die natürlich sehr befremdend ist, aber sie ist da, der Abstand ist dann da. Und dann hinterfragt man plötzlich, warum ist es so, warum ist es so?
Haben Sie Antworten bekommen?
Letztlich nein, ich musste das selber finden. Mhm. Letztlich war die Verwirrung bei den Eltern größer, weil die natürlich auch aus einer anderen Generation stammten. Das waren ja fast wie Großeltern, sie waren schon sehr alt. Und da hat man nochmal wieder eine andere Haltung dazu. Heute wäre das ganz anders, heute gehen die Menschen viel offener mit allen Themen um und es wird darüber geredet. Ich kann auch nur mal so ein Thema wie Kinderkriegen ganz kurz dazwischen sagen. Meine Freundin bekam ein Kind und sie hat die ganze Zeit, diese 9 Monate, sie hat sich nicht in der Öffentlichkeit gezeigt. Das ist für uns heutzutage unverständlich, also gar nicht zu verstehen. Heute zeigt man stolz, dass man schwanger ist. Man zeigt nackte Bäuche, dass man schwanger ist. Ich wollte damit nur ausdrücken, die Zeit, was für ein Unterschied das war in der Zeit, in den 50er Jahren und heute. Wie offen wir heute sind und wie letztlich man doch ganz anders gedacht hat in den 50er Jahren.
Wann haben Sie denn angefangen zu überlegen, wer sind denn meine wirklichen Eltern? Wann kam denn dieser Schritt?
Ja, das kam ziemlich schnell danach. Das kam, wer ist die Mutter? Und da gab es natürlich eine Quelle. Es gab eine Tante, eine Mutter, eine Schwester von meiner Mutter, die in unserem Umfeld lebte und die dann natürlich ihre Stunde gekommen sah und dachte, jetzt muss ich dem Kind das sagen, dass ihre leibliche Mutter in Kanada ist und dass das meine Schwester ist. Bis dahin hatte sie auch nie was gesagt.
Wir müssen dazu sagen, dass die Mutter... Wie sagt man das? Hat die Mutter sie verlassen? Hat die Mutter sie weggegeben? Wie würden Sie das formulieren?
Ja, sie hat mich weggegeben. Sie hat mich auch verlassen, wenn man so will.
Sie waren anderthalb.
Ein Jahr, nein, sie hat mich gleich im Krankenhaus gelassen, als Baby. Mhm. Sie hat mich im Krankenhaus gelassen, ist weggegangen. Was auch immer die Gründe waren, aber das hat sie getan. Das ist eine Absicht, aber es war so. Und das habe ich aber eigentlich erst in der ganzen Geschichte, als ich diese ganze Geschichte erlebt habe, sie kennengelernt habe, die ganze Entwicklung der Geschichte begriffen habe und auch ihre Geschichte kannte, da habe ich das auch verstanden, aus welchem Grunde sie das gemacht hat.
War sie selber auch?
Sie war auch ein Waisenkind, kind. Ja.
Aber wo ist die Brücke, wenn man selber Waisenkind war und weiß, wie furchtbar das womöglich ist, ein Waisenkind zu sein, sein eigenes Kind auch einfach zu verlassen?
Ja, wir kennen die Umstände nicht. Das war Krieg. Sie war mit 8 Geschwistern groß geworden. Das Mädchen hatte den Drang raus aus diesem Milieu, woanders hin, das Leben in die Hand nehmen, vorwärts gucken und etwas aus sich machen. Das waren die Gene meiner Mutter und die habe ich wahrscheinlich auch geerbt.
Ihre Mutter ist ja dann von Hause aus, heißt sie, glaube ich, Hildegard Wienkötter und ist dann nach Kanada gegangen.
Ja.
Wann wurden Sie sauer auf Ihre Mutter?
Das hatte damit zu tun, dass ich nicht an sie rankam und sie wiederum nicht an mich. Was heißt sauer, finde ich das falsche Wort.
Böse.
Im Grunde ohnmächtig insofern, dass man sagt, ich verstehe es nicht. Wieso versteht sie mich nicht und wieso verstehe ich sie nicht? Also das war so ein Konflikt, der dann in Kanada stärker hervorkam. Ich habe sie dann besucht in Kanada. Und wir sind zusammen verreist, auch noch mit ihrem Freund damals und Tochter. Und es war überhaupt keine Rede, kein Zusammenkommen möglich. Und eine Auskunft über meinen Vater gab es auch nicht. Und das waren natürlich Dinge, wo ich einfach sagte, ja, warum sagt sie das denn jetzt nicht? Ich verstehe das nicht. Warum öffnet sie sich nicht? Ich bin doch ihre Tochter, sie kann sich mir doch anvertrauen. Und da war da gab es nichts. Es war wie eine Sackgasse. Und das war etwas, wo ich dann sagte, ja, das hat keinen Sinn, das kann ich nicht weiter verfolgen.
Gab es denn herzliche Momente zwischen der Mutter und Ihnen?
Herzliche Momente? Ich würde das nicht so bezeichnen. Verstandesmäßige Momente, aber herzliche nicht. Nein.
Ich meine zum Beispiel eine Begrüßung, eine Umarmung?
Nein, das war am Anfang gar nicht. Und ich kann mich auch nicht erinnern, in den Ferien auch nicht. Nein, das war nicht so. Aber hat auch wiederum mit ihrem Wesen zu tun. Ich glaube, wir wollten da nicht so tiefer graben, weil ich muss Ihnen ehrlich gestehen, dieses Thema Mutter, das beschäftigt mich immer noch, obwohl sie 2004 gestorben ist. Und ich es auch zutiefst bereue, dass es mir nicht gelungen ist, sie noch einmal zu sehen und mit ihr zu sprechen. Nachdem ich ihre ganze Geschichte kenne. Vorher kannte ich die Geschichte ja nicht. Ich wusste nicht, dass sie weise war. Ich wusste nicht, was alles passiert war mit der Familie. Aber durch den Film, den wir ja gedreht haben, durch die Suche nach dem Vater, mussten wir ja den Weg der Mutter verfolgen, durch die Archive. Und da habe ich ihr Leben erst mal kennengelernt. Sie hat es mir nicht erzählt. Ich habe es durch dieses Recherchieren für den Film, habe ich ihr Leben kennengelernt. Und da habe ich so manches verstanden.
Dazu kommen wir noch, wie Sie Ihren Vater gesucht haben und dann noch ihren Bruder gefunden haben. Ich würde gerne noch mal zurückspulen.
Ja.
Sie sind nicht mehr 16 Jahre alt, sondern 18 Jahre. Und plötzlich stirbt Ihre Adoptivmutter. Ich habe das gelesen und habe gedacht, mit 16 diese Botschaft, mit 18 dieses Ereignis.
Ist sie gestorben, ja.
Wie haben Sie das ausgehalten als junges Mädchen?
Ja, wie hält man sowas aus? Es gibt ja, entweder zerbrechen Menschen an Schicksalen oder Schicksale macht Menschen stark. Und ich glaube, ich habe da so eine Stärke vom lieben Gott mitbekommen, einfach mich, vorwärts zu gucken und zu sagen, das zu akzeptieren, auch zu durchleiden bis zu einem gewissen Grad. Ich weiß, ich war ziemlich mutlos, sprachlos, auch mit dem Vater, weil ich auch mit ihm, da war natürlich auch eine Verstocktheit, ist klar, der Mann war jetzt alleine, die Frau war gestorben und er war alleine.
Und
das
er hat
war
gesagt,
auch noch schwierig.
Du Tochter, bleibst bei mir, du musst dich
das
kümmern.
Das war sehr schwierig. Und dann habe ich angefangen zu malen. Ich habe also mich ausgedrückt im Malen, habe also Aquarelle gemalt und natürlich mit düsteren Farben, das, was mich bewegte, was meine Seele empfand. Und kann mich erinnern noch an ein Bild, das habe ich also kreuzte Jesuskreuz und Menschen im Reigen so drumherum und dann flog ein dunkles Tuch flog also hoch an das Kreuz und das war so meine Vorstellung, ja, der liebe Gott holt die Mama, der holt die so weg und die fliegt dann da hoch. Das ist so, das war Papier, das habe ich lange behalten. Das war also durchnässt von Tränen, das habe ich lange, lange behalten. Und irgendwann, als ich umgezogen war, dann habe ich irgendwann mal diese Bilder, leider muss ich sagen heute, leider habe ich sie mal weggetan. Leider, weil ich finde, man sollte doch, das sind Lebensstationen, das sollte man doch wirklich aufbewahren.
Und Sie haben es weggeschmissen?
Ja, da habe ich das einfach, als ich umgezogen bin, mich reduziert und habe vieles weggetan. Aber das bereue ich zutiefst, dass ich das weggetan habe, weil das wirklich so eine Momentaufnahme des seelischen Empfindens war, dass so ich, wie ich mich gefühlt habe damals. Nicht? Das kann man mit Worten später nicht mehr ausdrücken, das konnte man nur da sehen. Drin,
ja. Wo blieb in dieser Zeit die Lust und das Wollen, ich will Schauspielerin werden? War das noch da oder war das verschüttet aufgrund dieser Schicksalsschläge?
Nee, das wurde stärker sogar. Also im Grunde haben diese Schicksalsschläge mich so vorwärts geschoben. Weil jetzt war es, jetzt musste ich, jetzt war, ich musste auch weg vom Vater, ich musste von Hattingen weg. Ich musste jetzt weiter. Das war, diese Schicksalsschläge haben es eigentlich noch beflügelt. Aber wie mache ich es? Ich war ja mittellos und der Papa war Rentner, der konnte mir nicht helfen. Und ich dachte, wie werde ich Schauspielerin? Wer hilft mir? Was soll ich machen? Und was ich da also mit Menschen gesprochen habe und um ihre Hilfe gebeten habe und mich orientiert habe. Und ich sage mal, nur durch Fragen wird man schlau. Man muss fragen. Man kann nicht darauf warten, dass was kommt. Man muss einfach fragen.
Und was haben Sie denn gemacht, damit Sie eine Mark in der Tasche haben und irgendwo schlafen, wohnen können, um dann die Schauspielerei zu erlernen?
Ja, erstmal muss ich sagen, wie ich überhaupt nach Hamburg gekommen bin. Das muss man, ich war ja hier in Hamburg auf der Schauspielschule beim Professor Eduard Marx, der ja auch ein Mitglied des Schauspielhauses war, der ja sehr bekannt war, auch in Anführungsstrichen als Märchenonkel. Er hat ja wunderbare Märchenplatten hier an die Hörbuchabteilung gemacht und war ein wunderbarer Lehrer, ein begnadeter Lehrer. Professor Eduard Marx, großartig. Und seine Frau Anne Max Rogge, mit der ich dann auch einen Film gedreht habe, Untergang der Freiheit, das war als Schauspielschülerin mein allererster Film mit Fahrenburg noch. Da hieß das noch NWDR hier in Hamburg. Und da war ich auf der Schauspielschule und habe zu einem Mädchen gesagt, also ich muss sehen, ich muss jetzt irgendeine Arbeit finden, ich muss ja Geld verdienen. Und ja, was machst du denn so? Ja, ich trage Pakete aus in der Post und ich mache Waschmaschinenvertretung. Und da kam diese Henriette Aaron, ich weiß es noch wie heute, kam sie auf mich zu und sagte, Marie-Louise, ich glaube, ich habe was für dich. Wir machen nämlich einen Film und wir suchen ein Mädchen, was so erdgebunden ist, kräftig ist und eine Seemannsfrau spielen kann. Geh doch mal zum Fahrenburg und stell dich vor. Oh, und ich gedacht, um Gottes Willen.
Entschuldigung, Sie waren erdgebunden und kräftig?
Ja, ja.
Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, so wie ich immer noch bin. Das ist so, ja.
Aber Sie haben die Rolle dann bekommen als erdgebunden, kräftig.
Ja, ja. Ja, schön. Dann kommt noch ein kleiner Aperçu. Der Professor Eduard Marx, als ich die Prüfung machte, der hatte mich dann auch taxiert, als ich vorgesprochen habe. Und dann sagte er, Haare blond. Gefärbt, oh, habe ich gedacht, um Gottes Willen, das ist ein Minuspunkt. Figur, rundwüchsig. Da habe ich gedacht, jetzt bin ich durchgefallen. Jetzt werde ich nicht angenommen. Und da wollte ich gerade Luft schnappen wie so ein Hecht, wie so ein Karpfen im Teig. Und dann sagt er, nein, nein, wunderbar. An der Schauspielerin muss doch was dran sein.
Und dann
das Ganze
Sie.
Ist Geschmackssache. Nicht? Die einen lieben die Dünnen, die anderen die Kräftigen. Man muss nur in Form bleiben, das ist wichtig, nicht? Man muss in Form bleiben.
Sie haben einen schönen Satz geschrieben und ich habe mich gefragt, ist ihr das geglückt? Sie haben geschrieben, erst wenn man weiß, woher man kommt, weiß man auch, wer man ist. Sie merken, ich will darauf raus, dass Sie Ihren Vater gesucht haben. Sie wollten wissen, wo komme ich eigentlich her. Ich greife mal vor. Wissen Sie heute, wer Sie sind aufgrund dieser Suche?
Ich glaube ja.
Wer sind Sie denn?
Ich bin das Produkt, das Blut von der offenen Familie und also vom Vater und von der Mutter, von der Westfälin und von der Freien.
Offener wäre Ihr Franke? Nachname gewesen,
ja,
wenn alles anders gekommen wäre.
Ja, genau. Und Wienkötter ist die westfälische Linie, also meine Mutter, nicht?
Ja.
Und das sind, glaube ich, zwei dynamische, die aufeinander knallen, nicht? Also ja, würde ich sagen so, nicht? Aber das ist natürlich nur wieder eine andere Geschichte, wie die sich kennengelernt haben und wie das alles.
Aber Sie haben schon geguckt. Gingen. Das finde ich interessant. Sie haben schon geguckt, was habe ich von meinen leiblichen Eltern?
Ja.
Wobei Sie ja beide Den Vater haben sie nicht kennengelernt, die Mutter nur oberflächlich, wenn ich das sagen darf. Ja. Und trotzdem haben sie eine Fantasie, das habe ich von denen.
Ja. Ja, meine Mutter hat, was, wie gesagt, ich kenne ja dieses ganze Leben nur aus Erzählungen. Mhm. Aber die sind ja untermauert durch die Genealogen. Und es wurde ja auch wirklich getestet, eine DNA-Analyse musste ich machen, dass es auch wirklich Hand und Fuß hat und dass es auch wirklich stimmt.
Ihr leiblicher Vater heißt Anton Offner. Mhm. So ist es. Den haben Sie nie kennengelernt, weil er im Krieg gefallen ist.
Ja.
Sie haben ein Foto und Sie haben eine Todesanzeige gefunden. Und dann haben Sie angefangen zu recherchieren. Mhm. Als Sie das erste Foto gesehen haben, haben Sie mal geguckt, wo bin ich da?
Mhm.
Was haben Sie denn entdeckt?
Ja, die Augen. Ich habe gedacht, die Augen, und der Gesichtsschnitt und die Nase. Da denke ich, doch, kann er sein.
War ein gut aussehender Mann, ne?
Ja, also ich hatte gleich das Gefühl... Ja, das ist er, hatte ich das Gefühl. Mhm. Vorher muss ich noch sagen, dass ich natürlich auch rumspintisiert habe, weil man wusste ja nicht, wer der Vater war. Dann denkt man, ja, wer ist denn, was macht das, wer macht das sein? Ist das ein Architekt oder ein Doktor oder ein Sänger oder wer macht das sein? Man spintisiert rum als junger Mensch. Und darum ist die Gewissheit so wichtig, nicht so im Uferlosen herumzuschwimmen, sondern zu wissen, wer ist es wirklich, die Realität. Bleib auf dem Boden. Jetzt weißt du, das ist eine wunderbare Familie, eine sehr bodenständige Familie. Da sind also Zahnärzte und Doktoren und Chemiker, also richtige gute Mittelschicht. Und da komme ich her.
Und da gehören Sie auch hin jetzt?
Ja.
Wie war das denn, darauf zu warten, bin ich es nun oder bin ich es nicht? Das ist doch wahrscheinlich wahnsinnig aufregend, oder?
Ja, das ist es. Ja, vor allen Dingen auch für die Verwandten. Da habe ich gedacht, oh Gott, wenn das jetzt nicht stimmt.
Na, die hätten gesagt, Beimer gehört zu uns.
Aber man musste ja das doch wirklich also prüfen, ob sie auch so. Im Film kann man das leicht sagen, du gehörst zu mir. Mhm. Aber es muss ja stimmen.
Ja.
Es muss ja fundiert sein. Und das mussten sie dann machen, haben auch gleich ja gesagt, sie machen das. Und dann kam natürlich 14 Tage warten, bis das Ergebnis herauskam. Dann mussten wir wieder nach Würzburg und wieder zum Erich und zum Alfred und so Hannelore und mussten dann das Ergebnis ausbreiten. Und also ich weiß noch, sie waren alle, saßen so um den Tisch und guckten ganz gespannt. Und dann stand tatsächlich in dem Brief, also das Ergebnis ist 98,5% Übereinstimmung.
Und was passierte dann am Tisch?
Ja, dann haben die sich wahnsinnig gefreut.
Was haben Sie gemacht?
Ja, ich habe gedacht, na ja, das sind Sie jetzt. Da gehöre ich jetzt hin. Ja. Ist kein George Clooney dabei.
Ja. Dann hat man ein Dokument, da steht drin, wir sind eigentlich blutsverwandt und eine Familie.
Ja.
Wann setzen denn die Gefühle ein?
Die sind eingesetzt eigentlich ziemlich schnell, weil diese Familie so herzensgut ist. Sie haben zum Beispiel, ich habe dann in Würzburg mir auch die Zähne machen lassen, wiederum über Freunde und so, der war dann Zahnarzt, dann habe ich gesagt, gut, dann komme ich zu euch. Und ich habe dann hier viele Implantate bekommen und da musste ich ja versorgt werden. Und dann haben die mich also wirklich behandelt, als wenn ich ihre Tochter wäre. Also versorgt, die hat Brühe gekocht, wie meine Mama früher, wenn ich krank war. Also da musste ich ja so ganz weiche Speisen essen, weil es halt wehtat im Mund und so. Und sie haben mich also wirklich so wie ein wirkliches Familienmitglied behandelt. Und das ist geblieben. Und eines bedauere ich zum Beispiel zutiefst. Ich bekam ja das Verdienstkreuz, also erster Klasse von Herzog, und das zweite, das große Verdienstkreuz von Köhler. Und als ich das bekam, da durfte ich 6 Menschen einladen. Und da habe ich dann meinen Hamburger Freund eingeladen, der aber dann unpässlich war. Und dann habe ich Hermer und Karl eingeladen und dachte, das ist jetzt eine Geschichte. Mein Vater, der sein Leben für das deutsche Vaterland gelassen hat, als Flieger im Krieg, und seine Tochter bekommt das große Bundesverdienstkreuz. Das fand ich für mich persönlich einen historischen Moment. Mhm. Und Hermer stürzt über den Staubsauger und die können nicht kommen. Ist das nicht schrecklich?
Ja. Das ist fast wie in der Lindenstraße.
Ja. 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 Und da dachte ich, schon wieder so ein schöner Moment meines Lebens. Mhm. Kann man nicht sagen. Es war, ja, war nicht.
Aber das war ja nicht der letzte aufregende oder schöne Moment. Es gab noch einen schönen Moment. Sie haben auf der Suche Ihres Vaters noch einen anderen Menschen plötzlich entdeckt, was ich mit Erstaunen gelesen habe. Sie müssen vor einer Karteikarte gesessen haben und begriffen haben, da gibt es noch jemanden.
Ja.
Also ich meine, das wusste auch niemand. Nämlich, dass Sie noch einen Halbbruder namens Günther haben.
Ja.
Ich habe schon gesagt, die Karteikarte war da. Wie war das für Sie zu erfahren, da gibt es noch Günther? Sie hatten noch kein Gesicht, Sie hatten ihn noch nicht
gar
gesehen.
Gar nicht. Nein, also ich habe gedacht, das will ich gar nicht. Ich bin doch alleine, wieso soll da noch jemand sein? Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte das nicht.
Sie wollten exklusiv sein?
Erstmal nicht, nee. Mhm. Nee, habe ich gedacht. Mhm. Wieso muss da noch ein Bruder sein? Ich bin jetzt hier, wie alt bin ich jetzt? 65, 67? Ja. Wieso muss ich noch einen Bruder haben?
Mit 67 weil, wurde das alles entdeckt. Ja, entdeckt. Ja, muss man sagen.
Nein, es war so, wir da saßen vor dem Computer in Kempten. Ja. Und die Archivarin hat also auch, wie gesagt, den Weg der Mutter, der wurde ja verfolgt über Essen, ja, über Mülheim, über Kempten. Und immer in den Archiven. Und die Archivarin hat gesagt, Frau Meier, jetzt gucken Sie mal hier, wir haben da etwas gefunden, schauen Sie mal, da steht Günther Wienkötter in dem Computer. Und da sage ich, wieso, hat meine Mutter noch einen Bruder? Dann sagt sie, gucken Sie mal auf das Datum, das ist ein Kind. Ich sage, wie ein Kind? Ja, jetzt schauen Sie mal genau das Datum an, das ist ein Bruder, Sie haben einen Halbbruder, ich gratuliere Ihnen. Ja, da fiel mir erstmal die Klappe runter. Und da, ja, und da habe ich jetzt eben vorweggegriffen und da habe ich gedacht, naja, wie, ich bin doch allein, da muss doch nicht noch einer sein. Ne? Ja.
Gut, aber Sie haben sich dann auf den Weg gemacht.
Ja, ja.
Mit Fernsehbegleitung, muss man sagen. Ja, da war eine Kamera dabei.
Ja.
Aber es wurde trotzdem die Überraschung gedreht. Ja, es war keine Inszenierung.
Absolut, ja. Ja, man muss ja dazu sagen, ich habe ja überhaupt diese ganze Geschichte, also die Aufklärung mit meinem Vater, mit der Familie, der ARD zu verdanken. Das hätte ich ja nie gefunden, wenn die ARD das nicht in Auftrag gegeben hätte, ein Format zu drehen, Vorfahrer gesucht, also das Geheimnis meiner Familie. Und das ist ein sehr bekanntes Format bei der BBC in England. Die Engländer lieben das, die erforschen wahnsinnig gerne und wollen wissen, wer sind meine Ahnen. Und dieses Format wollte der Dr. Struve nach Deutschland bringen, in die ARD.
Liebe Frau Meier,
so ist das gekommen.
Ist das nicht aber auch etwas Voyeuristisches? Haben Sie nicht einmal überlegt, will ich das eigentlich, dass das im Fernsehen gezeigt wird, wie ich intime Momente des Wiedersehens erlebe? Wollten Sie das?
Am Anfang wollte ich es nicht. Also weil ich ja die Mutter, das ganze Theater, das ging ja durch die Presse, durch die Bildzeitung, da habe ich gedacht, nein, nicht wieder, ich will das nicht. Dann kam aber die Überlegung, weil ich ja letztlich immer wissen wollte, wer mein Vater ist, dass ich begriffen habe, das ist die letzte Chance, das wirklich herauszufinden. Und da habe ich gesagt, gut, dann mache ich das mit. Und wenn man dann Ja sagt, dann muss man auch konsequent sein.
Gut.
Und dann haben wir natürlich, als wir dann in Kempten waren, wollte der Schäfer, der also den Film gemacht hat, sagt, ich möchte gerne, dass ihr euch zum allerersten Mal vor der Kamera seht. Und da habe ich gesagt, ich sage, Heiko, das kannst du nicht, du kennst doch den Menschen gar nicht. Vielleicht ist es schrecklich für ihn, vor der Kamera zu sein. Fahr doch bitte erst mal hin und guck mal, wer das ist und wie dieser Mensch ist oder wie der sich überhaupt vor der Kamera bewegen kann. Das hat er gemacht. Und dann kam
er wieder.
Hat er
dem auch schon verraten, wer da auf ihn zukommt, nämlich die Mutter Beimer aus der Innenstraße?
Ja, es war so, wir waren in Kempten, haben gewartet mit dem Team und der Günther wohnt in Bad Hindelang. Und er ist nach Bad Hindelang gefahren, der Herr Schäfer, stand vor der Tür bei Herrn Grimm und sagte, Herr Grimm, da haben sich Menschen gemeldet, das sind Verwandte, möchten Sie die kennenlernen? Dann hat der Günther natürlich mit den Schultern gezuckt und sagt, ja, weiß ich nicht. Barbara, wollen wir die kennenlernen, zu seiner Frau? Weiß ich nicht. Und dann haben sie gesagt, wissen Sie, kennen Sie vielleicht, ist Mutter Beimer aus der Lindenstraße. Ja, dann waren die erstmal baff und haben gedacht, ist das versteckte Kamera oder was ist das? Und dann haben sie gesagt, naja.
Das machen wir mal, ne?
Ja.
Und wie ging es Ihnen? Dann, Sie hatten ja die andere Position. Sie mussten ja praktisch dem Bruder irgendwie begegnen.
Ja, aber jetzt muss ich sagen, jetzt kommt der wieder, der Herr Schäfer, in diese Kneipe, also in diese, wo wir gewartet haben, Café. Und dann sagte er, hochroten Kopf, sagt er, Mensch, Superman, Sonnenring an den Finger, Kreuz an der Brust, Bus im Ohr. Lederhosen, da dachte ich, um Gottes Willen, was kriege ich denn jetzt für einen Bruder? Ist das ein Freak? Motorrad, da dachte ich, um Gottes Willen. Und der sagt dann, nee, machen wir schon.
So, hat sie auf den Arm genommen,
kam,
ne?
Ja, und dann kam er, nein, das war so, der hat so ausgesehen. Der kam, der hatte Ringe, Bus im Ohr, Freund an der Brust, nein. Und dann Haare gefärbt unter uns, habe ich ihm aber ausgetrieben, macht er nicht mehr. Nee, macht er alles nicht mehr.
Sehr
so, gut. Und dann stand er in der Tür. Und ich dachte, naja, Naja, wie bei den Verwandten, naja, das ist er halt, ne? So musst du akzeptieren, so ist er halt. Ja, ne? Ja. So, und dann stand er in der Tür und guckte so, er war groß mhm. gewachsen, dachte ich, Gott sei Dank nicht so klein, wenigstens groß, stand er da und war so ein bisschen geniert und kam auf mich zu und sagte so, na, wen haben wir denn da? Da dachte ich, Unverschämtheit, wen haben wir denn da? Und ich habe so leise gesagt, der sieht ja aus wie Tante Mia. Also die Verwandtschaft, er gleicht im Gesicht mehr der Mutter und ich mehr dem Vater. Das wollte ich damit ausdrücken. Habe ich auch ganz leise gesagt, hat er nicht gehört. Ne?
Die Kamera läuft.
Die Kamera läuft. So. Und dann hat er vor lauter Aufregung immer die Brille, rutscht runter, hat immer die Brille so hoch und hat immer zur Kamera geguckt, ob er es auch richtig macht. Ja, ist doch klar, der Mann war ja nicht vor der Kamera gewöhnt zu spielen. Und dann haben wir uns die Hände gegeben.
Ja. So,
und haben uns taxiert und haben immer geschüttelt und geschüttelt und geschüttelt und uns immer angeguckt.
Und so was taxiert. Haben Sie gedacht über Ihren Bruder?
Naja, so ganz in Ordnung. Ne? Mal gucken.
Was hat er gemacht?
Und er hat gesagt, naja, Mutter Beiermann kenne ich ja. Ne? Ist ja in meiner Wohnung. Ja, ne?
Ja. Haben Sie denn was entdeckt an Ihrem Bruder, wo Sie gemerkt haben, hallo, wir sind tatsächlich Geschwister?
Nein, das habe ich. Also er kommt wirklich auf die Mutter raus. Und er hat also braune Augen, ich habe blaue Augen. Er ist wirklich anders. Er ist wirklich anders. Er hat auch das Wesen der Mutter, die so ein bisschen mehr so nach innen gekehrt ist, sehr ruhig, auch fast schüchtern. Und Günther ist auch so ganz zurückhaltend. Und ganz anders. Also ich habe mehr so dieses fränkische Natur oder dieses exhibitionistische, also wie nennt man das, also extrovertierte, aber das muss man als Schauspieler auch haben, sonst kann man nicht spielen. Das gehört einfach zu dem Beruf auch und auch das Temperament. Aber das habe ich nicht empfunden. Ja. Ich glaube, er auch nicht. Also, aber wir sind gut miteinander. Wir lieben uns, wir respektieren uns.
Ja. Haben Sie beide mal darüber gesprochen, sag mal, man muss wissen, dass Ihr Bruder auch von der Mutter verlassen wurde?
Ja, da haben wir darüber gesprochen. Und der Günther ist bei ihm, er war ja auch im Waisenhaus und er war 3 Jahre. Und da setzt schon das Bewusstsein eines Kindes ein. Mhm. Und er lehnt die Mutter völlig ab. Er hat gleich gesagt, er hat dann die Bilder gesehen, ich habe ihm die Bilder mitgebracht. Und dann sagte er, hübsch, aber die will ja nichts von mir wissen. Die kenne ich nicht, die Frau. Und schob das Bild zur Seite. Also er hat gleich rigoros gesagt, nein, es geht mich nichts an.
Und hat sie auch nie gesehen?
Nein, nie gesehen, nie kennengelernt und er wollte das auch nicht. Und so konsequent, das bin ich nie in meinem Leben gewesen, das könnte ich auch nicht. Mhm. Also ich würde immer sagen, das ist doch meine Mutter und ich würde immer versuchen, sie zu verstehen. Und ich verstehe sie jetzt auch, nachdem ich ihren Lebenslauf kenne und weiß, aus welcher Not sie gehandelt hat. Natürlich hat sie auch ans Überleben gedacht und auch an ein besseres Leben gedacht, 100%ig. Und das war eben der Weg, vorwärts zu gucken. Und vor allen Dingen, wenn man ja überlegt, dass sie ist ja nach Kanada ausgewandert und hat einen Mann geheiratet, im deutschen Club kennengelernt, sie hat auch gesungen und der ist aus München, der Mann. Und der Mann ist auch mit einer deutschen, also Dame verheiratet und die hat eine Tochter und einen Sohn. Und sie hat eine Tochter und einen Sohn.
Patchwork.
Und da hat sie völlig das alte Leben hat sie abgeschnitten und gesagt, ich will da nichts mehr von wissen. Ich habe ein neues Leben in Kanada. Ich habe wieder eine Tochter und einen Sohn und ich habe einen Mann und ich habe eine Familie. Und 25 Jahre war sie verheiratet in Kanada. Mhm. Und das ist der Grund, warum ich es so abgrundtief bedauere, dass ich sie nicht nochmal getroffen habe, um ihr auch zu sagen, dass ich sie jetzt verstehe und auch ihren Lebenslauf verstehe und auch begreife, warum. Sie hat sich selber geschützt.
Konnten Sie ihr letztendlich richtig verzeihen?
Eine schwere Frage. Vom Verstand ja, vom Herzen vielleicht nein.
Ja, Sie haben mal gesagt, wir sind geboren, um zu verzeihen, sonst können wir nicht ausgeglichen leben. Mhm. Gilt das auch für Ihre Mutter?
Verzeihen, ja, ich sage ja mit dem Verstand verzeihen, aber ich glaube, dass in der tiefsten Seele doch immer noch ein Fünkchen nagt, des Nichtverstehens, des Nichtbegreifens.
Das sagen Sie sehr freundlich.
Ja, ich bin ein freundlicher Mensch.
Haben Sie mal darüber nachgedacht, nach all dem, was Sie mit Ihrer Mutter, mit Ihrer leiblichen Mutter wissen und mit Ihrer Adoptivmutter erlebt haben, dass es womöglich kein Zufall ist, dass Sie im deutschen Fernseher die Mutter sind?
Also das führe ich mehr darauf zurück, so auf meine Statur und auf mein Grundwesen. Und im deutschen Fernsehen hatte man die Vorstellung, immer eine Liebhaberin ist schlank und dünn und kapriziös und eine Mutter ist rund und erdgebunden. So. Mhm. Und darum hat man mich von Anfang an als Mutter besetzt. Auf der Bühne habe ich ganz andere Rollen gespielt. Da habe ich die Jenny in der Dreigroschenoper gespielt. Zum Beispiel bei Zadek in Kleiner Mann, was nun? Habe ich 3 Huren, 2 Bäuerinnen, eine, ja, auch eine Arzthelferin gespielt, ja, eine Dame der Gesellschaft, also ganz viele verschiedene Rollen, aber keine Mutter.
Wie oft waren Sie Mutter, wissen Sie das?
Ja, Mutter Beimer ist meine 25. Mutterrolle.
Und Oma?
Ja, Oma bin ich, oh, Oma wurde ich schon in, ich habe ja hier gedreht, kein Rezept für die Liebe mit der Polyphon, da wurde ich auch schon Oma, aber das hat man nicht so aufgenommen, weil man alles an der Lindenstraße gemessen hat. Mhm. Und in der Lindenstraße wurde ich ja dann Oma, als mein Sohn ein Kind bekam, nicht? Da wurde ich dann Oma. Und dann hat man das thematisiert. Und dann wollte ich das nicht akzeptieren. Ich habe gesagt, ich, Oma, bin doch viel zu flott, bin doch nicht Oma. Und das hat auch niemand gesagt. Niemand hat Oma Beimer gesagt. Die haben immer gesagt Mutter Beimer und sagen auch heute noch Mutter Beimer. Bin ich Oma Beimer?
Wollen wir mal über Männer reden?
Was, über Männer? Mhm. Ja, wie, wollen wir über Sie reden?
Ja, ich komme in Ihrem Leben ja nicht vor, erst heute.
Jetzt.
Mhm. Ja. Warum gab es nie den Mann, mit dem Sie den Mut gehabt hätten, ja, mit dem Mann kriege ich Kinder, den heirate ich, mit dem bin ich Familie. Wonach Sie sich ja immer gesehnt haben, ja, nach Familie. Ja. Warum gab es den Mann nicht?
Ja, warum ist das nicht gekommen? Ich habe ja eine Verbindung über 30 Jahre.
Mit Bodo.
Und ja, er sitzt auch da, rund geworden, flott, wie immer, Seemann, ja. Ja, es hat mit dem Ruf zu tun, nicht? Also das war eben die Entscheidung. Ich war immer im festen Engagement. 20 Jahre lang, jeden Tag Proben, fast jeden Abend Vorstellung. Und ich konnte es zum Beispiel nicht verstehen, wenn eine Schauspielerin auf die Uhr guckte während der Probe und sagte, oh, ich muss nach Hause Kartoffeln aufsetzen, mein Mann kommt. Das fand ich unmöglich als Schauspieler. Ich habe gesagt, das ist doch keine Schauspielerin. Also entweder ist man wirklich Schauspieler mit Haut und Haaren oder man ist Familienmutter. Ich wollte das einfach perfekt haben.
Aber Sie hätten sich doch einen knackigen Schauspieler suchen können, der auch so einen Job hat.
Nee, ein Schauspieler? Och, ein Schauspieler hat doch nie Zeit. Ein Schauspieler ist woanders engagiert, dann fahren Sie immer hinter ihm her oder der hinter Ihnen her. Oder dann sind Sie sich am Streiten, weil der eine die besseren Rollen hat und der andere die schlechteren. Oder der andere ist arbeitslos. Das ist gar nichts. Die Verbindung passt
überhaupt nicht. Was wäre denn gut gewesen?
Oder selten. Selten.
Was wäre denn passend gewesen?
Passend wäre jemand, der zudient, der mitreisen könnte, der mit dabei sein könnte. Aber das ist natürlich auch nicht immer gegeben. Aber ich würde sagen, jetzt schließen wir das Kapitel ab.
Welches Kapitel?
Männer.
Geben Sie mir noch eine kleine Chance. Warum nennen Sie Ihren Freund, oder was ist das eigentlich? Freund, Ex-Freund, Lebensgefährte, was ist der Mann?
Ein Freund.
Ein Freund.
Ja, ein lieber Freund, ein zuverlässiger Freund.
Sie haben einen mutigen Satz gesagt, ich kann gut allein leben. Hat der Satz was Mutmachendes?
Ich glaube, um zusammenleben zu können, muss man erstmal gut mit sich selber alleine auskommen und alleine mit sich leben können. Das bedeutet nicht, einsam zu sein. Also allein leben bedeutet ja, sich zu akzeptieren, sein Leben einen Sinn zu geben, einen Tag zu strukturieren und ein bewusstes Leben zu führen, aber alleine. Mhm. Und das ist sehr wichtig. Ich glaube, das ist mit das Wichtigste. Wenn man das erreicht für sich selber, ist man unabhängig und man ist stark. Und man ist auch nicht einsam. Wenn man einsam ist, denke ich, dann lässt man sich hängen, dann gibt man sich auf. Und das ist nicht gut, das darf man nicht im Alter.
Kennen Sie denn die Momente, wo das Alleinsein droht umzuschlagen ins Einsamsein?
Nee, das kenne ich überhaupt nicht.
Soll ich Ihnen das jetzt glauben?
Ja, das müssen Sie mir glauben, das ist so. Ja. Nee, das geht überhaupt nicht. Also erstmal habe ich bis unter die Haardecke zu tun immer, bin ständig beschäftigt. Mhm. Und zweitens habe ich einen wunderbaren Freundeskreis. Also wenn ich wirklich das Gefühl habe, aber ich habe gar keine Zeit dazu, die ständig anzurufen. Also es geht gar nicht. Ich bin einfach ausgefüllt mit meinem Beruf und mit meinem Leben und mit meinem wunderbaren großen Freundeskreis, den ich habe. Ich habe in ganz Deutschland Freunde, die ich besuchen kann, die mich besuchen. Dann die vielen, vielen Menschen, die mir begegnen, die also auch das Gefühl haben, haben, sie gehören zu mir oder ich gehöre zu ihnen. Es ist so.
Ja. Ist das mit dem Alleinsein im Alter einfacher oder wird es schwieriger?
Also ich will jetzt nicht in die Zukunft orakeln, das kann man ja nicht.
Das mache ich gleich.
Ja, das kann man nur sagen, wie man sich selber fühlt. Ich glaube, dass man im Alter sich einen guten Freundeskreis bauen muss. Man braucht Bezugspersonen, das ist ganz wichtig, weil man sich austauschen muss. Man muss sich seelisch austauschen, man muss sich auch auf den praktischen Dingen austauschen. Man muss nicht das Gefühl haben, ich bin hilflos. Dieses Gefühl sollte man nicht haben. Und daran sollte man arbeiten.
Aber das ist ja nicht nur ein Gefühl, das kann ja körperlich tatsächlich passieren, dass man hilflos wird.
Ja, wenn man Hilfe braucht, wird sie kommen. Da bin ich 100% überzeugt. Wenn ich also zu Hause bin und ich würde einen Schrei ausstoßen, dann ist sofort die Nachbarin über mir unten. Mhm.
Ich orakel jetzt mal in die Zukunft. Ja. Wer wäre denn der Mensch, der Ihnen hilft, wenn Sie Pflege bräuchten?
Das werden wir sehen.
Das ist ein mutiger Satz.
Ja, das werden wir sehen. Das weiß ich jetzt noch nicht. Mhm. Das werden wir sehen. Ich kann nicht zu jemandem sagen, ich verpflichte dich. Man kann niemanden Menschen verpflichten. Mhm. Es gibt natürlich viele Einrichtungen, wo man also hingehen kann, da ist man dann versorgt und man hat trotzdem seine eigene Wohnung. Ich habe auch in meinem Freundeskreis eine Dame und als ihr Mann gestorben ist, ist sie in so eine Einrichtung gegangen mit ihren Sachen und sie sagt, sie fühlt sich sehr aufgehoben da. Das kann sein und das ist für manche Menschen ein guter Weg, aber es ist sehr unterschiedlich. Ich weiß nicht, für mich, glaube ich, wäre es kein Weg.
Was wäre denn Ihr Weg?
Ich bin zu selbstständig. Ich brauche immer etwas, wo ich vielleicht auch Menschen helfen kann. Ich könnte mir vorstellen, so ein schönes, großes Haus, wo mehrere Parteien drin wohnen, ein Mehrgenerationenhaus.
Also das können Sie sich vorstellen. Ja. Ich muss mit Ihnen noch ein anderes Thema anschneiden, denn wir haben noch gar nicht über den Kinderwunsch von Ihnen gesprochen. Sie nennen Ihre Patenkinder auch Wunschkinder. Die haben gesagt, mit 50 hatten Sie Ihr erstes Wunschkind.
Ja.
Ihre erste Reise führte Sie zu einem Patenkind nach Indien.
Ja.
Und Sie haben in diesem Buch geschrieben, diese Reise hat Sie verändert. Mhm. Da habe ich gedacht, was für ein Satz.
Ja.
Was ist denn da passiert?
Weil ich habe das noch nie erlebt. In diese Armut, diese existenzielle Armut, also das hat mich so beschäftigt und auch so traurig gemacht und so erschüttert im Grunde. Also wir kamen in Bombay an, am Flughafen, und da lagen lauter Menschen herum, wie eigentlich heute die Situation wieder ist. Dann fuhr man nach Bombay rein, dann lagen die Menschen auf so einer kleinen Pappe und hatten sich ein Tuch über den Kopf genommen, und um sich gegen die Sonne zu schützen. Dann die nächste Station waren, sie haben sie einfach nur an so einen Pfeiler geklemmt, um da Schatten zu suchen. Und so ging das raus, also quasi einer Hierarchie der Armut, immer weiter bis zu den Hütten, zu den Wellblechhütten. Und dann, Gott sei Dank, nachher zu den Dörfern von Plan, weil Plan dann gesagt hat, komm, wir helfen den Menschen, wir bauen jetzt ein Dorf auf und kommt alle und wir machen es. Ja. Und über die Patenschaften kann man eben helfen. Das steht auf vier Beinen, das ist die Dorfgemeinschaft, die kleine Schule, das kleine Krankenhaus, die Aufklärung der Frauen, damit es nicht so viele Kinder gibt. Und diese Patenschaften, die helfen, so etwas aufzubauen. Und dann können die Menschen da bleiben. Und das ist genau der Schlüssel, den wir heute brauchen. Das haben wir schon vor 25 Jahren gepredigt bei Plan. Wir müssen etwas tun, dass die Menschen da bleiben können. Frau Merkel versucht es ja jetzt. Sie versucht ja, dass die Menschen da bleiben können. Viel zu spät, das hätte man viel früher schon machen müssen. Aber besser spät wie nie.
Zu Ihren Wunschkindern. Wie ist das, wenn man als... Ja. Wenn man ein Patenkind hat, dann kennt man das Kind erst einmal von einem Foto, glaube ich. Ja, man hat auch einen Namen.
Ich habe es aber ausgesucht. Das war auch mehr ein Zufall, wie das entstanden ist. Also die ganze Dorfgemeinschaft war auf dem Dorfplatz versammelt. Und ich wollte hier ein Patenkind haben und dachte, na ja, nimmst ein intelligent aussehendes Kind, dann kann man das noch länger fördern. Und gehe auf ein Mädchen zu und schrecke die Arme aus. Und dann ist dann ein Leiter da und schüttelt ganz heftig mit dem Kopf. Wobei man sagen muss, die Inder machen für Ja, machen die so. Und für Nein, machen sie so. Da war ich erst mal ganz durcheinander. Was meint er denn jetzt? Er machte Nein, Nein. Und da dachte ich, ja wie, soll ich da nicht, soll ich da nicht so? Und dann stellt sich heraus, die hat ja schon einen Paten. Und da hatte ich aber die Hände ausgestreckt. Da habe ich gesagt, ich kann doch jetzt nicht diese Hände wieder zurückziehen. Und dann habe ich die Hände einfach so ein klein bisschen verlagert an das Kind, was daneben stand. Und habe ich das dann genommen. Ja, und habe gesagt, das ist jetzt mein Patenkind. Und das hat sich so entzückend entwickelt. Das ist ein wunderbares junges Mädchen geworden.
Wie viele Patenkinder haben Sie?
Fünf. Wobei man immer zwei habe ich zur gleichen Zeit. Jetzt habe ich noch also in Haiti die kleine Alexis, die wir jetzt besucht haben, und aus Paraguay die Fabiola Caballero in Paraguay.
Viele Menschen denken, wenn sie diese Formulare, diese Aufrufplakate sehen mit diesen Kinderfotos, hat das alles Hand und Fuß, geht das da mit rechten Dingen zu?
Ja, das hat Hand und Fuß. Also bei Plan International ist es wirklich eine Organisation, also da lege ich die Hand für ins Feuer. Ich mache es seit 25 Jahren, also es kann nicht verkehrt sein. Mhm. Es ist wirklich gut und ich kann sagen, nehmen Sie ein Patenkind für 28 Euro im Monat, wenn Sie es leisten können. Sie helfen damit einem ganzen Dorf und Sie helfen vor allen Dingen, dass die Menschen nachher nicht hier vor der Tür stehen und in einem Niemandsland enden, wie man das jetzt sieht, diese schrecklichen Situationen und die schrecklichen Bilder.
Frau Marjan, der Abend heißt Altersbilder. Und ich habe gedacht, was Sie machen, ist persönliche Folter.
Nein.
Doch. Überhaupt nicht. Weil normale Menschen haben ein Fotoalbum und blättern dann darin und sagen, mein Gott, war ich früher jung, da hatte ich ja noch keine Falten. Und Sie können praktisch 30 Jahre Fernsehen gucken und immer gucken, oh Gott, war ich da? Oder wie geht's Ihnen, wenn Sie alte Serien gucken?
Was ist das denn für eine Frau? Was macht die da?
Tatsächlich?
Ja, ich habe eine große Distanz, weil das ist eine Rolle, die ich spiele. Im jetzigen Moment, Sie haben ja, denke ich, alle die unsere Live-Folge gesehen, wo dann mein Ehemann gemeuchelt wurde, ermordet wurde und die Aufklärung dann 6 Wochen dauerte und anschließend Helga Beimer immer in Trauer ist und sehr, sehr traurig ist. Und das ist nicht so mein Wesen, da muss ich mich irrsinnig reinschaffen und zum Teil auch ungeschminkt und zum Teil auch nicht so gut angezogen und in Nachthemden rumrennend und in Strickjacken und da muss ich mich reinfinden und dann denke ich immer, wer ist denn diese Frau da? Mhm. Ja, das ist dann die Distanz, die man als
Aber
Schauspieler
Sie sehen zu sich hat. Praktisch, ne? Sie sehen sich ja praktisch am Fernseher alternd.
Ja.
Wie erträgt man das?
Ach gut, wunderbar. Es gibt ja dann auch Aufnahmen, wo ich schön aussehe. Ja. Also ich muss Ihnen sagen, ich gehe mit dem Alter sehr gelassen um. Mhm. Natürlich hat man Wehwehchen, natürlich habe ich ein Knie oder dann hat man mit den Zähnen oder dann hat man irgendwas.
Sie hatten mal Herzrhythmusstörungen, das war eine Herzrhythmusstörung.
Ja, das war ja
das war
vor 5 Jahren.
Ja.
Tja, wissen Sie, die Meinungen gehen da auseinander. Also ich bin natürlich in Bewachung jetzt, ne? Die passen schon auf mich auf, der Doktor passt auf mich auf. Und er sagt, das ist also organisch ziemlich gesund. Herzrhythmusstörungen haben viele Menschen, aber man muss sie beachten.
War das denn für Sie ein Schuss vor den Bug, wie man so sagt, als Sie diese Diagnose bekommen haben?
Nein. Es ist so, erstmal muss man dazu sagen, weil ich ja Arzthelferin bin, gehe ich überhaupt nie zum Arzt. Einmal kurz reingucken in die Tür, schon Rezept aufgeschrieben und Konsultation aufgeschrieben und ich helfe immer meinen Ärzten, reich zu werden. Alles wunderbar, nichts gegen die Ärzte. Aber man kann es auch übertreiben. Also ich stehe so auf dem Standpunkt, der Mensch hat sehr viel Selbstheilungskräfte. Und man sollte erst mal prüfen, ist jetzt etwas wirklich ganz wichtig? Gut, wenn ich ein Bein gebrochen habe, habe ich ein Bein gebrochen. Dann muss ich zum Arzt gehen. Das ist eine Tatsache, wenn ich ein Bein gebrochen habe. Aber es gibt viele Krankheiten, die kann man selber beeinflussen, indem man einfach eine gesunde Lebensführung hat. Also wenn es mir schlecht geht, dann gehe ich nicht tanzen, dann lege ich mich hin und schlafe. Und dann esse ich wenig, dann trinke ich keinen Alkohol, dann ruhe ich mich aus. Dann ernähre ich mich vernünftig. Also es heißt, ich selber kann das auch durch meine Lebensführung ein bisschen beeinflussen. Ich sage ein bisschen.
Ja.
Nicht alles, das ist klar.
Denn ich wollte gerade sagen, als Sie Herzklopfen bekamen, allein in der Wohnung, da war mit dem bisschen nicht mehr so viel. Das
Nein, war schon es ist so, ich habe gemerkt, ich hatte 4 Wochen lang, hatte ich also so ein merkwürdiges, schnelles Schlagen im Herzen. Und ich schlief sehr unruhig und ich schwitzte und dachte, da stimmt was nicht, das ist nicht in Ordnung. Und bin dann, stellte sich aber heraus, eigentlich, dass ich es an der Schilddrüse habe. Ich hatte es nämlich gar nicht am Herzen. Das kommt hinzu. Bin aber zu den Maltesern gegangen und die Malteser haben gesagt, Sie bleiben gleich hier. Ich sage, nein, ich kann nicht hier bleiben, muss nach Hause gehen. Ich muss jetzt wieder erstmal alles abschließen. Nein, Sie bleiben hier. Ein junger Mann, ein junger Arzt. Und dann haben sie dann diesen Herzschocker gemacht, also Herzrhythmusstörung. Dass der Sinusknoten wird mal angeschlagen, damit er wieder im richtigen Takt ist.
Damit der Takt wieder da ist, ja.
Dann sagte ich, bin ja jetzt also immer in Bewachung sozusagen. Es wäre alles in Ordnung, nur meine Zündkerzen, die musste man bewachen. Eigentlich müsste man die mal austauschen. Der Sinusknoten, die Zündkerzen beim Auto. Sonst ist alles okay, Karosserie. Karosserie? Nee, die Karosserie ist auch nicht mehr so ganz in Ordnung. Also die Karosserie, na, der Grenier und...
Das hat der Arzt aber nicht gesagt.
Nee, das hat er nicht gesagt, das sage ich jetzt mal so. Gesagt,
okay. Ja. Aber Sie sind gesundheitlich so fit, dass Sie sagen können, ja, ich kann auch morgen noch die Lindenstraße.
Ja, aber ich kann die in 10 Jahren noch spielen.
Ja, wollte ich gerade fragen. Ja. Gibt es denn ein Szenario, was ist denn, wenn Mutter Beimer stirbt?
Ja, erstmal will ich doch gar nicht orakeln, was ist wenn.
Also, aber die Fernsehleute denken doch immer voraus.
Ja, aber dann würde man mir das schon längst sagen.
Ne? Liebe Frau Marianne, es gibt ein Ritual an solch einem Abend und das Ritual heißt Hätte-Schmerz. Das bedeutet, was hätte ich in meinem Leben gern getan, aber ich werde es nicht mehr tun können.
Ich hätte gerne wie die Kallas singen können, aber das kann ich nicht.
Aber Sie können singen.
Ich kann singen, aber nicht wie die Kallas. Mhm.
Gibt es noch einen Hätte-Schmerz, der ein bisschen kleiner ist?
Ich hätte 10 Sprachen lernen können, habe ich aber nicht. Ja, hätte ich ganz gerne gemacht, habe ich aber nicht.
Die andere Variante ist optimistischer. Was wollen Sie unbedingt noch machen?
Ja, gerne reisen. Und am liebsten würde ich doch gerne immer noch, mein Traum vom Haus ist eigentlich auch immer noch da.
Sie wollen ein Haus bauen?
Kaufen. Bauen, nicht bauen.
Wo?
Ja, wo? Das ist die große Frage.
Träumen Sie mal.
Da, wo es warm ist. Aber nicht zu warm. So mittel. Kleiner See,
Frankreich,
Wald.
Italien.
Nee, ich glaube, es muss Deutschland sein. Ne? Bleibe im Lande und nähre dich redlich.
Ja. Sie hatten von warm gesprochen,
ja,
nicht?
Ja. Aber es ist im Süden ist auch warm. Freiburger Gegend ist warm.
Gut, wie sieht das Haus aus?
So, dass man noch jemanden reinnehmen kann, wenn man mal bettlägerig wird, der ihn dann weiter pflegt.
Ist es eher ein kleiner Palast oder ist es ein bescheidenes Häuschen?
Na, dazwischen.
Dazwischen. Und warum machen Sie es nicht?
Ach, ich habe keine Zeit dafür.
Aber Sie haben es noch vor, ne?
Eigentlich ja. Mal sehen.
Gut, wir warten ab.
Wir warten ab, ja.
Frau Marianne, vielen Dank für diesen wunderbaren Abend. Ich danke Ihnen.
Danke
Ihnen.
Danke Ihnen, ja. Danke schön.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.